Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, hallo. Am liebsten Jod, ne? Und selber?
Ja, muss, wie immer, muss so.
Sag mal, Holger, wir sind ja immer total up to date. Und ich habe gedacht, du als Stadtgeograf, ich würde dich jetzt einfach mal so labeln, Ich hoffe, das ist fein, müsstest doch eigentlich jetzt auch mal aus gegebenem Anlass eine Folge zum Stadtbild machen. Wieso sind wir dazu noch nicht gekommen?
Ja, das hat mit unseren Veröffentlichungsintervallen zu tun. Wenn das hier zu hören ist, dann sind wir vielleicht noch auf den Aussetzer des Kanzlers eingegangen, aber die Stadtbildäußerung ist ja heute schon irgendwie nur noch was für Jahresrückblicke. Also, aber wenn der Kanzler immer so in der Weltgeschichte rumtourt.
Pleiten, Pech und Pannen oder Menschenbilder, Emotionen?
Das kannst du nicht aussuchen. Wer moderiert das eigentlich im Moment?
Ach, ich weiß gar nicht. Lineares Fernsehen.
Ja, genau. Aber wenn der Kanzler immer in der Weltgeschichte unterwegs ist, dann kann sich ja Brilon jetzt vielleicht für den Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden bewerben.
Gibt es diesen Wettbewerb noch?
Ja, aber der heißt viel moderner.
Klar, wie denn?
Ja, Unser Dorf hat Zukunft.
Oh.
Ja, aber Brilon darf gar nicht teilnehmen, habe ich gesehen. Die haben mehr als 3000 Einwohner. Das ist nämlich die Obergrenze für die Teilnahme bei Orten und Ortsteilen. Allerdings, also Brilon hat, glaube ich, 14.000 Einwohner, insgesamt über 20. Aber die Ortsteile, die haben tatsächlich fast alle unter 3000. Das ging also.
Ja, dann hätte man mal hier Zuzug begrenzen sollen, ne? Und das mit diesen Obergrenzen halt. Und dann bist du halt ganz schnell raus, ne?
Ja, aber ohne dieses ebenfalls aufgewärmte Kleinod politischerseits nochmal zu bedienen. Geht's mal weiter mit der richtigen Stadt. Wir sind ja das letzte Mal, wenn wir uns so erinnern, bis zur Industrialisierung, Mittelalter-Industrialisierung gekommen. Und da knüpfen wir heute wieder an.
Okay, also lieber Stadtentwicklung statt Stadtbild, finde ich gut. Lass mich mal kurz wiederholen, das war die vorletzte Folge. Wir hatten ja vorher noch die planetaren Grenzen. Mhm. Also es geht wie immer los mit den Griechen. Ne? Die hatten hier Ideen der Bürgerstadt, die Römer mit Straßen und Infrastruktur, Mittelalter mit Mauern, Märkten und vielen Stadtgründungen. Und in der Neuzeit dann Pomp und Fürstenglanz. Und jetzt ist die Frage, und dann?
Und dann kommt die Industrialisierung. Wir haben eine ganze Reihe von politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Die möchte ich gar nicht so sehr im Detail eingehen. Dann wird das hier doch ein Geschichtspodcast.
Demografischer Übergang, ne?
Ja, auch. Aber zwei Dinge sind doch ziemlich entscheidend. Wir haben nämlich Veränderungen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Und auf dem Land wird zum Beispiel die Leibeigenschaft abgeschafft, sodass die Bauern gar nicht mehr an Scholle und Hof gebunden sind und überhaupt erstmal in die Städte ziehen können.
Ja, was ich mich dann immer frage, warum ziehen denn die Bauern überhaupt in die Stadt? Also da gibt es doch eigentlich nichts zu arbeiten, vor allem nicht, wenn ich Bauer bin. Erst recht nicht, wenn halt einfach massenweise die Menschen ja auf dem Land so gesehen freigesetzt werden und in die Stadt ziehen.
Ja, es gab eben doch was zu arbeiten und so wie heute ziehen die Menschen gerne in die Städte, weil es da einfach Gala war. Wobei, das bleibt mal noch abzuwarten. Es gibt tatsächlich auch in der Stadt ja Umstrukturierung, Zünfte zum Beispiel, ne, die gibt es nicht mehr, die werden irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, obsolet. Und damit konnte man sich daher auch als Handwerker frei entfalten. Und letztlich ist das ja auch eigentlich die Voraussetzung, diese Aufhebung der Beschränkung durch die Zünfte, dass Industrialisierung eigentlich überhaupt erst stattfinden kann. Wir haben so um 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches den zeitlichen Kern dieser Auflösungserscheinung, vorher und hinterher allerdings auch. Und zu dieser Zeit entstehen dann in Deutschland eben einfach vermehrt Industriebetriebe, so ab 1840 ungefähr.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also es gibt keine Zünfte mehr, ich bin nicht mehr gezwungen, das zu machen, was mein Vater, mein Opa sonst wie gemacht hat. Und die Konsequenz ist, auf einmal sprießen überall Fabriken aus dem Boden.
Ja, irgendwie schon, aber auch wieder nicht, weil der ganze Prozess ist schon irgendwie ein Wachstum. Also es lässt sich auch nicht exakt auf 1871 datieren. Aber während dieser Zeit, also ich sag mal 40 Jahre davor auch schon, nimmt die Industrialisierung in Deutschland ordentlich Fahrt auf. Mhm. Vor allen Dingen auch durch die Etablierung der Eisenbahn als neues Transportmittel. Naja, wir sprechen da auch von der Gründerzeit, auch wenn die Historiker die sicherlich anders abgrenzen, diese Zeit.
Sie nahmen Fahrt auf. Echt jetzt?
Ja. Sorry. Egal. Also es fing an mit Textil, mit der Textilindustrie. Und dann kamen aber auch andere Gewerke. Und nachdem zuvor Waren eben in Kleinbetrieben von Hand hergestellt wurden, Manufakturen, ne, gibt es dann jetzt die Massenproduktion in den Industriebetrieben. Und dafür brauchte man eben Arbeitskräfte. Ne? Massenproduktion braucht Arbeitskräfte. Und damit ziehen eben ganz viele Menschen, vor allen Dingen junge Männer, vom Land in die Stadt.
Ja, das klingt schon jetzt nach Wachstum, aber jetzt nicht unbedingt nach Stadtneugründungen, oder? Also die ziehen auch in bestehende Städte.
Ja, wenn man sich die Städte heute anguckt, dann ist das sicherlich richtig. Denn alles, was da neu gegründet wurde, ist eigentlich heute Bestandteil von größeren Städten. Mhm. Die meisten Industriebetriebe haben sich nicht in den Städten angesiedelt, sondern davor. Na, wenn wir so eine mittelalterliche Stadt mit Stadtmauer haben, dann ist das ja irgendwie blöd. Ja. Die ist klein und eng, da passt so ein Industriebetrieb nicht rein. Also hat man sich davor angesiedelt.
Also klar, ne, Platzgründe würde ich jetzt mal sagen, oder?
Genau, und im Gegensatz zu einem kleinen Handwerker brauchst du für einen Industriebetrieb eben richtig Platz.
So. Ich erinnere mich, ich hatte irgendwann erst mal ein Luftbild von Essen und wo man das alte Essen sieht, also das noch so von einer Mauer umschlossen war oder man konnte es noch so ahnen und daneben dieses vielfach größere Stahlwerk von Krupp, das finde ich schon einfach abgefahren.
Genau, deswegen sprach man auch von Essen bei Krupp und nicht von Krupp bei Essen, aber das nur so eine kleine Anekdote am Rande, ich weiß gar nicht, ob die stimmt. Wichtig bei der Sache ist, dass sich die Industriebetriebe in der Regel vor den Städten angesiedelt haben. Das führt auch dazu, dass sich die Arbeiter im Umfeld der Industriebetriebe angesiedelt haben, also vor der Stadt.
Also möglichst nah an der Arbeit wohnen. Das ist ja auch schön neben so einer Zeche, ne?
Genau, ÖPNV gab es ja noch nicht. Das Fahrrad wurde erst noch erfunden, Ende des 19. Jahrhunderts. Und damit musste man eben zu Fuß zum Job, nix Jobticket und so. Und ja, dadurch wurden die Siedlungen sehr schnell sehr groß. Also da entwickelten sich die zum Teil von ein paar hundert Menschen in wenigen Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, zu mehreren Tausend, wenn nicht gar 10.000. In Köln war das übrigens fast auch so, aber meistens dann doch auch eine Ausnahme, wie immer.
Klar, schönste Stadt der Welt ist immer eine Ausnahme. Warum? Wollte keiner hin? Oder waren die schon groß? Oder
doch, es wollte, doch, es wollte jemand hin. Aber die Kölner hatten sich ja im Mittelalter so ganz großkotzig so eine sehr opulente Stadtmauer gegönnt mit den 400 Hektar Fläche. Manche werden sich erinnern. Und das war auch zu Beginn der Industrialisierung, so im Anfang des 19. Jahrhunderts, noch gar nicht bebaut. Und damit konnten sich eben auch Industriebetriebe innerhalb der Stadtmauer direkt an der Stadtmauer ansiedeln. Und im späteren Verlauf war das dann wenig förderlich, weil diese Betriebe eben nicht wachsen konnten. Das hatte auch noch andere Gründe. Hier in Köln stand die Stadtmauer relativ lange, weil man ja preußisch besetzt war und Köln irgendwie wehrhaft bleiben musste. Und das sind so andere Gründe noch, aber man hat hier sehr lange verhandelt, bis man eigentlich die Stadtmauer abreißen durfte. Schleifen, sagt man da ja. Und dann ging es aber auch hier richtig los.
Tja, das war also eher unclever in diesem Fall, ne?
Genau, so kann man das sagen. Am Beispiel Köln sieht man aber auch, wie sich die Betriebe klassischerweise um die eigentliche, die ursprüngliche Stadt angesiedelt haben. Also Stadtteile wie Ehrenfeld, Deutz, Mülheim. Das waren alles eigenständige Städte, zum Teil mit Stadtrechten. Und die wurden dann Anfang des 20. Jahrhunderts eingemeindet. Und das ist eine Entwicklung, die gibt es tatsächlich in sehr, sehr vielen Städten.
Das heißt, ne, also die verstehe ich richtig, die Städte wuchsen dann auch administrativ flächenmäßig immer weiter und von der Bebauung beides, ne?
Genau, die ziehen Tausende von Menschen an, damit müssen die irgendwo wohnen und es wird halt gebaut, was das Zeug hält und man baut halt da, wo Platz ist.
Dann irgendwann eingemeindet, ja.
Genau.
Dieser Bauturbo, das klingt jetzt einfach krass, ne? Wie, also 40 Jahre ganze Städte vervielfacht in der Größe. Würde man sich ja heute auch so wünschen, oder? Abbau von Vorgaben, damit das schneller gebaut werden kann?
Damals war es einfach einfacher zu bauen.
Früher war alles besser, ne?
Ja, vielleicht, das sehen wir jetzt gleich noch. Aber es gab in der Gründerzeit einfach so gut wie keine Bauvorschriften. Es gab so ein paar Fluchtlinien von Straßen, wo du dein Haus hinstellen musstest und dann war es das irgendwie auch schon.
Das klingt ja hier für die Immobilienmogule nach paradiesischen Zuständen.
Ja, für die Baubranche war es das, für die Bewohner eher nicht so. Weil es eben keine Vorschriften gab, wurden die Grundstücke tatsächlich sehr stark überbaut. Zum Teil bis zu 80-85%, also der Grundfläche, die da überbaut war.
Also nichts mit grünem Hinterhof und
Nee, nichts mit Hinterhof, würde ich sogar sagen. Also grün sowieso nicht. So, man sieht das ganz gut in Berlin, wie da tatsächlich Hinterhöfe gebaut wurden. Es gab da die Bauvorschrift, wie in manch anderen Städten auch, dass ein Feuerwehrwagen in einem Hof noch gewendet werden konnte.
Ah, okay, deswegen gibt es ja diese schönen großen, da gibt es ja ganz viele in diesem Altbaubestand, diese riesigen Innenhöfe.
Ja, die waren aber da gar nicht so riesig. Und wir sprechen auch nicht von einem Leiterwagen heute, ne, von so einem riesen fetten Teil, sondern von einer Feuerwehrspritze, die irgendwie von zwei Pferden gezogen wurde. Die Grundstücke wurden tatsächlich in so mehreren Hausriegeln überbaut und manchmal sieht man das heute noch. Mhm. Da kann man quasi so durch mehrere Hinterhöfe laufen in die Hinterhäuser. Kannst du dann gerne sechsgeschossig, Das führte dazu, dass zum Teil im Erdgeschoss nie direktes Licht in die Fenster fiel. Also es waren wirklich sehr, sehr kleine Höfe.
Ja, das ist das, was vor allem hier in Hipster Berlin, ne? Also die ehemals klassische Mietskaserne, die wir als Gentrifier heute so als gründerzeitliche Viertel so attraktiv finden. Ne? Mhm.
Und ja. Sarkasmus lässt grüßen. man muss sagen, dass die Hinterhöfe deutlich entkernt wurden, vor allen Dingen in den 1970er Jahren. Ja. Da hat man dann ganze solche Gebäuderiegel zum Teil abgerissen. Es gab ja noch Kriegszerstörungen. Da hat man das vielleicht auch nicht wieder aufgebaut. Die Stadt der Industrialisierung war tatsächlich eher wenig gut durchlüftet und ziemlich dunkel und dreckig. Hm. Man wohnte in der Regel in der Nähe des Arbeitsplatzes und das war eben nicht das hippe Loft des Eventmanagers, sondern die Fabrik mit den qualmenden Schloten.
Ja, und saubere
weil es
Luft,
eben,
ne?
Genau, wer braucht schon saubere Luft? Und weil es eben so wenig Bauvorschriften gab, hat man dann vielleicht auch nicht so viel Wert auf Kanalisation gelegt und es gab echt nicht so ganz hygienische Zustände. Und zusätzlich zu diesen hygienischen Mängeln gab es dann auch noch soziale Spannungen, mit denen man irgendwie umgehen musste.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Soziale Spannungen bei diesen Lebensbedingungen.
Ja, wir hatten halt nicht die 40 Quadratmeter durchschnittliche Wohnfläche, die wir heute haben. Ne? Da hat man eher mit einer
pro
ganzen
Person,
Familie,
ne?
Gewohnt.
Ja.
Selbstverständlich pro Person. Da hat man da zur Gründerzeit eher mit einer ganzen Familie gewohnt und die war jetzt nicht vierköpfig. Und in Köln zum Beispiel lag die Bevölkerungsdichte in diesem historischen Teil, als der komplett bebaut war, bei 35.000 Menschen je Quadratkilometer. Boah. Ich habe es für Delhi mal nachgeschlagen, weil indische Städte haben ja so den Ruf, tatsächlich irgendwie sehr dicht zu sein. Die haben 12.000.
Ja, oh, krass. Ey.
Also ein Drittel.
Ja,
so ungefähr.
Ich war mal in Old Delhi. Ich finde es mega faszinierend, aber es ist Wahnsinn, diese Enge und dieser, wie viele Menschen auf wenig Raum da sind. Boah, krass. 35.000, boah, ja. Und da war Köln aber keine Ausnahme, hoffe ich, sondern es sah überall so
ja,
also eng aus.
Ja, Köln war schon sehr überbevölkert in diesem krass, inneren Teil. Aber es gab deswegen auch Gegenbewegungen, also zu dieser dreckigen Stadt. Und die bekannteste ist wohl die Gartenstadt und der Namensprogramm. Es scheint das Gegenprogramm zu sein.
Ne? Ah, die haben wir doch auch in unseren Städten, ne? Hier so Stadtteile, die dann Gartenstadt heißt. Irgendwo im Ruhrgebiet gibt es das da auch irgendwas. Ist das Essen-Gartenstadt oder ich weiß nicht.
Also ich komme aus Dortmund, wir haben auch eine Gartenstadt.
Dortmund, ja, ja.
Und die gehen tatsächlich zurück auf Ebenezer Howard, der 1889 in Großbritannien die Idee zur Gartenstadt entwickelt hat. Allerdings nicht als Stadtteil, sondern tatsächlich als gesamtstädtisches Konzept. Und so eine gesamtstädtische Idee oder ein gesamtstädtischen Blick auf dieses Objekt Stadt, das war tatsächlich neu. Die Grundidee ist relativ einfach. Man hat irgendwie eine Zentralstadt. Er hat damals gesagt 58.000 Einwohner, so steht das in seinem Modell. Er hat auch gesagt, die dürfte ein bisschen größer sein, aber mehr als 250.000 unter gar keinen Umständen.
Ach, ja, Faktor 5 quasi, ne?
Ja, also das geht schon noch.
Ja,
rundherum kleinere so Satellitenstädte kreisförmig angesetzt. Die hatten jeweils 32.000 Einwohner und die Städte hatten auch alle eigene Versorgungseinrichtungen und waren durch einen Grüngürtel jeweils voneinander getrennt. Der war dann dünner besiedelt, also der war gar nicht, das war nicht nur ein Grüngürtel, da stand schon auch ein paar Häuser, aber das war wirklich sehr, sehr dünn besiedelt. Und das Ganze wurde eben verbunden mit einer Ringeisenbahn.
Also quasi so ÖPNV des 19. Jahrhunderts.
Genau. Man hatte halt den neuen Verkehrsträger und das war hip, das war modern. Ne? Heute hätte man vielleicht den, weiß ich nicht, was gebaut. Und damals war es eben die Eisenbahn. Das Problem war so ein bisschen das Prinzip Reißbrett. Ne? Also man hat die Stadt nicht den Kräften des Marktes überlassen, sondern am Reißbrett geplant und wollte den auch umsetzen. Was besonders war, war, dass Grund und Boden in öffentlicher Hand blieben, beziehungsweise genossenschaftlich organisiert waren. Und die Überschüsse aus so einer Erbpacht zum Beispiel, der Bodenrente oder der Pacht, die sollte dann zur Schaffung und Instandhaltung der Infrastruktur genutzt werden. Also Straßen, Schulen, alles das sollte irgendwie aus der Bodenrente.
Eigentlich ja ganz smart. Ne? Aber offensichtlich hat sich das ja nicht durchgesetzt, sonst hätten wir hier nur noch solche Städte in Großbritannien.
Ja, wir haben nach dem Krieg noch so ein paar Newtowns, das ist aber dann so wie unsere Gartenstädte entstanden. Howard hat versucht, das zu realisieren. Das hat irgendwie 1903, glaube ich, mit Letchworth 50 Kilometer nördlich von London begonnen. Kann man sich das heute auch noch ansehen, wie es hätte sein können. Er ist nicht fertig geworden, denn es kamen auch durchaus die Schwächen der Idee zum Tragen. Es gab nämlich erhebliche Probleme mit der Finanzierung. Mhm. Na, man muss ja die Infrastruktur, die wächst ja nicht mit der Stadt, sondern die muss quasi schon von vornherein da sein und finanziert sein. Und das war eigentlich das größte Problem.
Brauchst halt auch Geld im Vorfeld, ne, um das Ganze hochzuziehen. Wenn ich mir so die Bahnsanierung angucke, ne, dann gehe ich mal davon aus, dass das relativ teuer war.
Genau, das war ziemlich teuer und er hat auch nicht so richtig Investoren gefunden, weil die konnten ja eben auch woanders bauen. Und naja, er wollte ja auch die Stadtgröße begrenzen und auch das war natürlich jemand, der irgendwie spekulativ mit Grundstücken und Bebauung umgeht, irgendwas, wo er gesagt hat, ach nee, lieber nicht.
Also wieder clever gedacht, schöne Idee, gesellschaftlich, wirtschaftlich aber nicht richtig umzusetzen.
Ja und nein, man kann Howard jetzt als Sozialromantiker abtun, irgendwie als weltfremden Utopisten. Er war aber ein Kind seiner Zeit und er war ja nicht der Einzige, der irgendwas gegen die Missstände unternehmen wollte. Denn klar war, dass vor allem die hygienischen Zustände in den Städten katastrophal waren und dagegen was unternehmen oder unternommen werden musste. Außerdem sehen wir ja an den Gartenstädten in Deutschland, dass die Idee durchaus Anhänger hatte. Also die Margaretenhöhe in Essen.
Ach, das meinte ich eben, ja.
Ja, das Krupp-Siedlung von Margarete Krupp gebaut, der Frau des Stahlmagnaten. Die hat eben so eine Siedlung im Gartenstadtstil entwickelt. Und da sieht man schon, dass Profit eben nicht immer ganz im Zentrum stand. Gut, es war die Frau, nicht Krupp selbst. Das darf man auch nicht vergessen. Und es war auch nicht ganz uneigennützig, denn ich konnte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeiter, natürlich durch diese Wohnung auch an das Unternehmen binden. Damit hatte ich eine geringere Fluktuation und weniger Know-how-Verlust und damit habe ich eben dann Geld gespart.
Ne? Also diese typischen Werksiedlungen sind das ja dann quasi, ne, da umgesetzt. Also im Prinzip nett gedacht für die Arbeiter, aber trotzdem geht es ja auch um meinen eigenen Gewinn.
Ja, das waren halt Unternehmer, ne, und keine Philanthropen. Also die wollten schon, dass es ihren Arbeitern gut geht, aber damit sie noch mehr Geld verdienen konnten und nicht nur damit es denen gut geht. Mancher würde auch vielleicht sagen, das war so eine Leibeigenschaft 2.0, denn wenn du ein Unternehmen gewechselt hast, hast du eben auch deine Wohnung verloren. So war man dann doch irgendwie an das Unternehmen gebunden, aber man war tatsächlich auch noch relativ stolz darauf, bei diesen Unternehmen zu arbeiten, erst recht, wenn es ein Unternehmen war, das sich so um einen gekümmert hat.
Aber solche Werksiedlungen, ja, die gibt es immer mal wieder, aber es sind doch eigentlich eher Ausnahmen, oder? Also sonst, wir haben jetzt ja nicht so einen Wildwuchs und Sozialdarwinismus in der Zeit.
Also. Ja, das ist so ganz selten sind die nicht. Also Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es die häufiger. Die Margaretenhöhe ist auch ja nicht an einem Tag entstanden, sondern von 1909 bis 1938. Und Sozialdarwinismus sehen wir eigentlich eher in den USA und da machen wir jetzt vielleicht mal so einen kleinen Exkurs noch hin. Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA hat man nicht so sehr über das Wie der Stadtplanung gesprochen, also wie planen wir das, sondern eher über das Warum, also wie verteilt sich eigentlich Bevölkerung. Und da gibt es die Chicagoer Schule, eigentlich ein ziemlich alter Hut, aber mit dieser Chicagoer Schule zieht quasi die Soziologie in die Stadtforschung ein.
Wow, wie das Warum? Moment, jetzt komme ich nicht ganz mit. Also ich würde jetzt mal ganz blöd sagen, von außen Planung ist doch eigentlich auch eine schlichte Notwendigkeit, oder?
Ja, nicht oder so richtig.
Wünschenswert, ne? Zumindest.
Ich kann auch einfach sagen, ich überlasse das einfach dem Markt.
Ne, das kann hier ich ist ja. Land, baut eure Häuser.
Ja, oder hier ist Land, einer baut Häuser und vermietet die teuer.
Ja, so rum.
Chicago wurde schon auch geplant, aber die Gründer der Chicagoer Schule, das war Robert Parks, William Thomas und Ernest Burgess, die waren Soziologen. Und ich will gar nicht jetzt sagen, was mit wem die sich da alles und warum und Durkheim und Weber und weiß ich nicht. Das wird eine ziemlich abgehobene Diskussion.
Jetzt machst du mal Name-Dropping, wie ich
ja,
jetzt
hier genau.
Folge, ne? Klar, Durkheim, ja.
Wichtiger ist, es geht um die sozialen Zusammenhänge, die sie in Chicago versucht haben, quasi nachzuvollziehen. Und Chicago war eine Stadt, die durch zwei wesentliche Faktoren geprägt wurde. Nämlich das eine durch die Industrialisierung. Ja, das ist auch, ja, heute noch ein Thema bei Chicago oder in Chicago, vielmehr die Deindustrialisierung und durch mehrere große Einwanderungswellen. Und durch diese Wellen haben sich Zonen entwickelt. Zumindest hat Burgess diese Zonen identifiziert. Es sind, glaube ich, eigentlich 10. 5 davon sind, glaube ich, zentral. Die erste, das ist der Central Business District, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ach, ne? Also Stadtzentrum mit Geschäften, Bürogebäuden, Verwaltung und solchen Geschichten. Und da sind die Bodenpreise am höchsten. Mhm. Und im Übergang findet sich dann so eine Mischzone aus Industriegebäuden, der leichten Industrie, also da, wo früher mal Industrie war. Und da siedeln sich eben vor allen Dingen die Einwanderer an. Da haben sie ihre Netzwerke. Da wohnen aber eher die ärmeren Bevölkerungsteile. Dann in der dritten Zone haben wir die Arbeiterwohnungen, also Wohngebiete der Arbeiterklasse, nicht der Migranten, die damals noch unter der Arbeiterklasse standen, sondern die Arbeiterklasse, die in der Industrie gearbeitet hat und die sich auch schon eigene und bessere Wohnungen leisten konnten als in der zweiten Zone, aber oft eben in Mehrfamilienhäusern. In der vierten Zone haben wir dann die Mittelschicht oder das Mittelschichtwohnen, also schon die wohlhabende Schicht, und am äußeren Rand dann die Pendler, also die, die es sich leisten konnten zum Arbeiten, in der Regel dann in den Central Business District zu pendeln.
Also mit anderen Worten, wir haben von innen nach außen eine Zunahme des Sozialstatus.
Genau.
Das scheint mir jetzt nachvollziehbar, aber das passiert doch jetzt nicht, also in der Realität nicht so wirklich in konzentrischen Kreisen. Also ich muss an das Modell von Thünen denken, ne? Das Modell ist ja schlüssig, aber in der Praxis sehen wir auch, dass da nicht jetzt alles scharf abgrenzbare Kreise sind.
Ja, das Modell ist deswegen auch sehr kritisiert worden, als zu einfach, zu sozialdarwinistisch, ne? Also die einen verdrängen die anderen, die mit Geld können quasi nach außen ziehen. Es gab ein paar Verfeinerungen noch, das Sektorenmodell von Hoyt und das Mehrkernemodell von Harris und Ullmann, oder Ullmann hieß der, glaube ich, tatsächlich deutscher Name. Alles Schüler der Chicagoer Schule, die da in dieser im Department für Soziologie ansässig waren. Aber keins der Modelle hat so richtig gezündet. Also,
kann ich ja sagen, das kennen wir ja generell von Modellen.
Ja, die sind halt vereinfacht. Und auch das mit den konzentrischen Kreisen. Chicago liegt am Lake Michigan. Also,
ja, und da bekommen die Kreise demnach an der Ostseite ganz schön nasse,
ja,
Füße.
Ja, und zwar ganz schön nasse Füße. Ja, wichtig ist, wir gucken eben tatsächlich seitdem auch in Deutschland und in Europa mehr auch auf die Bevölkerungsverteilung und nicht mehr rein planerisch. In Europa gab es eine ganze Reihe von Ideen, wie man das Leben in Städten verbessern sollte. Die Gartenstadt war eben nur eine. Deutlich massiver waren Ideen von Charles-Édouard Jeanne-Gry, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Kennt kein Sau den Namen. Pseudonym Le Corbusier.
Ah, den kenne ich. Ne? Das ist dieser Architekt hier mit diesen ganz großen, massiven so
genau,
Brutalismus.
Der,
ne?
Genau, Brutalismus. Der ist nicht nur Architekt, der ist auch Möbeldesigner, Künstler, Stadtplaner. Das war ein Hans Dampf in allen Gassen, wie man
ein
so schön sagt.
Ein Tausendsasser.
Ja, ein Tausendsasser. Und seine Konzepte waren wirklich umfassend parial und ziemlich schnörkellos.
Es also, klingt jetzt eher weniger nach Gartenstadt hier, ne?
Nee. Also Howard hat da eher so mit Doppelhäusern geplant, wie das in Großbritannien gerne üblich war. Und mit maximal 200.000 Einwohnern in der Kernstadt. Und Le Corbusier spricht davon 3 Millionen.
Denken Sie groß.
Ja, und stellt auch nicht Doppelhäuser ins Zentrum, sondern 24 Wolkenkratzer. Nein, die Zahl finde ich schon geil, 24. Zum Wohnen und Arbeiten.
In, so 24 Hochhäuser.
Ja.
Eins, zwei.
In die Stadt der Gegenwart, wie er das genannt hat. Weiter außen werden die Gebäude dann deutlich flacher. Also man sieht tatsächlich im Zentrum hohe Bebauung und nach außen immer flacher. Das Ganze mit einem rechteckigen Straßengrundriss mit Diagonalen dazwischen für die Verbindung. Alles schön strikt übrigens nach Verkehrsträgern getrennt. Das wollen wir heute auch wieder.
Das klingt quadratisch praktisch gut, aber jetzt auch wirklich so ein bisschen brutal vom Reißbrett-Tier.
Ja, also es gibt tatsächlich Beispiele von Le Corbusier. Also ich meine, die Banlieues in Frankreich, diese Hochhaussiedlungen, die haben schon was davon. Ich habe jetzt gehört, dass in Triest irgendwie so ein großes Haus von ihm steht, wo man quasi in einen riesigen Park geht und dann irgendwann feststellt, dass man schon im 11. Stock ist. Also der hat schon auch Dinge umgesetzt, auch in Indien. Aber er war nicht nur genial und visionär, sondern auch ein bisschen größenwahnsinnig. Wichtig für uns ist, dass er auf einem Architekturkongress war 1933. Da sind die schön so mit so einem Schiff von Griechenland, Athen, ich glaube, nach Paris zurückgeschippert. Und da hat er die Charta von Athen veröffentlicht.
Also ah, zuerst, das sagt mir noch was aus dem Grundstudium, ja.
Also erst 8 Jahre nach 1933, also 1941 hat er das veröffentlicht, auch anonym. Und da wird eben in 95 Leitthesen festgehalten.
Wie bei Luther hier, ne?
Ja, nicht an die Kirche.
genagelt, sondern
irgendwo veröffentlicht, wie das für die Wissenschaft üblich ist. Die haben schon unser Stadtbild der Nachkriegszeit vor allen Dingen geprägt. Und da geht es vor allen Dingen um eine funktionale Trennung. Also Wohnen, Arbeiten, sich erholen, versorgen, das alles zu trennen. Denn das war ja das, was ein großes Problem in der Stadt der Industrialisierung war. Wir haben in der Industrialisierung dunkel, dreckig, alles gemischt. Und das ändert sich jetzt mit der Charta von Athen. Man wollte eher gegliedert und aufgelockert, zum Beispiel.
Hier ist ja auch aus diesem Gesichtspunkt zu verstehen. Aber haben wir das jetzt heute noch so? Diese funktionale Trennung ist doch auch wieder out eher.
Die ist out und machen wir auch heute nicht mehr.
Ja.
Das machen wir dann in der nächsten Folge.
Okay, was fehlt denn jetzt noch alles hier?
Ja, eine ganze Menge. Also die ganzen städtebaulichen Leitbilder haben wir ja schon mal kurz angerissen, die wir so nach dem Krieg hatten. Aber die fußen tatsächlich auf der Charta von Athen. Und das miteinander zu verknüpfen, das kann man sicherlich nochmal in einer Extra-Folge machen.
Also alles nach 1945 beim nächsten Mal
zur Stadt? Beim nächsten Mal, genau.
Beim nächsten Mal. Okay, Holger, dann mach es gut.
Bis dann.
Bis dann.